SRF 2 Kultur. Kontext mit Bernard Senn.
Es ist Donnerstag und damit Zeit für Künste im Gespräch. Mit folgenden Themen. Erstens, Auftrittsverbote und Zensur machen es der libanesischen Indie-Band Mashulayla schwer. Firas Abu Facher erzählt, wie er und seine Kollegen damit umgehen. Zweitens hören wir, wie es Jazzmusikerinnen in der Schweiz ergeht und inwiefern die Frage nach dem Geschlecht in der großen und selbstbewussten Nische Jazz überhaupt eine Rolle spielt. Und schließlich kommt heute ein ziemlich spezielles Tier auf die Leinwand und damit auch in unserer Sendung, nämlich ein Känguru mit politischer Bildung.
Ich bin Kommunist.
Aha.
Was dagegen?
Nee.
Und Sie? Was sind Sie so?
Ich bin Anarchist. Gemäßigter Anarchist.
Cool. Dann können wir Freunde sein. Bis zur Revolution. Danach wird's natürlich schwierig.
Das sozialradikale Känguru aus der Zwangswohngemeinschaft mit dem Berliner Autor Marc-Uwe Kling hat sich im Hörbuch über die Jahre zu einer familientauglichen Kultfigur entwickelt. Ab heute nun kommen die sogenannten Känguru-Chroniken auch auf die Leinwand. Inszeniert hat das der aus Basel stammende Wahlberliner Filmregisseur Danny Levy. Wie er das gemacht hat und auch warum, das erzählt er uns in etwa einer halben Stunde. Musik machen unter politisch erschwerten Bedingungen. Das war Thema einer Konferenz vergangene Woche in Zürich. Getroffen haben sich dort Musikerinnen und Kulturschaffende aus aller Welt unter dem Titel Art at Risk, Künste also in Gefahr. Es wurden Erfahrungen ausgetauscht und es wurde debattiert, unter anderem über Auftrittsverbote, über Zensur, Repression und darüber, wie das kreative Arbeiten unter erschwerten Bedingungen überhaupt möglich ist. An dieser Konferenz nahm auch Firas Abu Facher von der libanesischen Indie-Band Mashulayla teil. Unsere Musikredaktorin Elisabeth Baureitl hat den Musiker aus Beirut getroffen und mit ihm über seinen Alltag im Mittleren Osten gesprochen.
Sag mir, dass ich dich befriedige, wie er dich befriedigte. Und Küsse dich dazu bringen, über mich zu fantasieren. Mein Herz klopft an deiner Tür und du schnürst mir die Kehle ab.
Intensiv, leidenschaftlich und offen singen Mashulayla hier im Lied Alababu an seiner Tür über homosexuelle Erotik. Hamid Sino ist Sänger der libanesischen Indie-Band Mashulayla und offen schwul. Darüber in Liedtexten zu schreiben, ist bei uns in der Schweiz nichts Besonderes. In arabischen Ländern schon, wo Homosexualität verboten ist und diffamiert wird. Mashulayla setzt sich für sexuelle Freiheit und eine Vielfalt der Geschlechter ein. Sie singen in libanesischer Mundart über Begierde und hoffnungslose Liebe, über das Gesetz gegen sogenannte widernatürliche sexuelle Beziehungen, den Artikel 534. Sie singen gegen Gewalt an Frauen, erzählen vom Wunsch, im Libanon eine neue Gesellschaft aufzubauen, sprechen über ihren Alltag, über Religion und Politik, Terror und Korruption, sind also hochpolitisch. Und das seit mittlerweile fast 11 Jahren. Gefunden haben sich die Mitglieder der Band in Beirut. Der Sänger Hamid Sino, der armenische Geiger Haik Papasyan, Karl Gersch am Schlagzeug, der Bassist Ibrahim Batte und Firas Abu Facher. Er spielt Gitarre und Keyboard. An der Uni trafen sie sich zu nächtlichen Jam-Sessions. Daher der Name Mashulayla, was auf Deutsch so viel bedeutet wie nächtliches Projekt. Ihre Motivation? Ihre eigene Musik zu machen, auch aus Mangel an Alternativen, erzählt Firas Abu Facher.
Es gab wenig arabische Musik, mit der wir uns als junge Erwachsene identifizieren konnten. Wir waren 16 oder 17 und die meiste Musik, die wir hörten, war nicht arabisch.
Stattdessen interessierte ihn westliche Popmusik, zum Beispiel von Michael Jackson. Und auch berühmte arabische Sängerinnen und Sänger wie Walik Fouri und Najwa Karam, die er als Kind hörte, waren prägend. Aber, so Firas Abu Fakher, das alltägliche Leben im Libanon spielt keine Rolle in der kommerziellen arabischen Musik.
Very little subject matter that deals with adolescence, I guess.
Es geht fast nie ums Erwachsenwerden oder darum, wie kompliziert es ist, an einem Ort wie dem Libanon zu leben. Es gibt eine Menge Gefühle, die man als junger Erwachsener entdeckt und die einem auch Angst machen können. Was heißt es, ein guter Bürger zu sein? Was heißt es, politisch zu sein? Musik ist bei all diesen Fragen prägend und darum wollten wir innovative Musik machen, auf Arabisch, mit Texten über Dinge, die wir erleben und erfahren, aber über die man hier nicht spricht.
Dinge wie Sexualität und Politik. 2008 hat Firas Abu Fakher mit seinen Freunden Mashrou Leila gegründet. Die Studenten von einst sind im Nahen Osten inzwischen Superstars. Firas Abu Fakher ist einer von ihnen. Mittlerweile tritt er auch regelmäßig an Konferenzen auf, ist Produzent, komponiert Filmmusik, entwickelt Klanginstallationen und schreibt nach wie vor die Songs von Mashrou Leila. Meist am Klavier, nach der Gitarre, die er sich mit 11 Jahren selbst beibrachte, sein zweites Instrument.
I'm starting to compose more and more and I can't sing at all.
Ich habe mehr und mehr komponiert und ich kann überhaupt nicht singen. Also lernte ich Klavier spielen, denn ich brauche ein Instrument, mit dem ich die Begleitung spielen, aber auch eine Melodie entwickeln kann.
Sagt Firas Abu Fakher. Die Gitarre war sein erstes Instrument, das Klavier dann das zweite, aber dabei sollte es nicht bleiben. Heute spielt er viele Instrumente mehr, auch Schlagzeug und Bass, und ständig kommen neue dazu. Als er 2019 die Filmmusik zum Tanzfilm Love schreibt, leiht er sich für die Komposition das Cello einer Freundin. Momentan lernt er Klarinette spielen. Firas Abu Fakher hat sich all diese Instrumente selbst beigebracht. YouTube sei sein Lehrer, sagt er augenzwinkernd. Nicht, weil er die Arbeit mit einer Lehrerin nicht schätzen würde, er sei einfach zu viel unterwegs und habe wenig Zeit. Und außerdem?
Ein neues Instrument zu lernen ist wie ein Trigger für meine Kreativität. Es geht darum, sich ein bisschen mehr herauszufordern. Aber meine Nachbarn müssen manchmal viel aushalten.
Zu Hause in Beirut hat sich Firas Abu Fakher ein kleines Studio eingerichtet. Sein Arbeitsalltag fange meist mit vielen E-Mails an, sagt er. Dann setze er sich ans Klavier und hole sein Notizbuch heraus.
Ich schreibe viel auf, kleine Notizen, wenn ich reise, zu Hause bin oder etwas Besonderes erlebe. Und später setze ich mich mit diesen Ideen ans Klavier, an den Computer oder den Synthesizer und versuche, sie weiterzuentwickeln.
Firas Abu Fakher will mit seiner Musik Geschichten erzählen. Das sei der Anfang von allem. Er lasse sich dann von einer Stimmung leiten oder von dem inspirieren, was er gerade hört. Er versuche einfach offen für alles zu sein. Das sei wie beim Kochen.
Man überlegt sich, was man die letzten 2 Wochen gegessen hat. Vielleicht hast du etwas gesehen, das lecker aussah. Und dann denkt man noch an seine Fähigkeiten. Was kannst du? Was kannst du nicht? Und was würdest du gerne lernen? Genau so ist das mit der Musik. Ich will mich nicht wiederholen. Also überlege ich, was ich schon gemacht habe. Wie ich mich da weiterentwickeln, mich neu erfinden kann.
Wenn Firas Abu Fakher über seine Arbeit als Musiker und Komponist im Libanon spricht, klingt das ganz normal. Weder ungewöhnlich noch gefährlich. Dazu ist seine Musik meist fröhlich, sie macht gute Laune und lässt das Tanzbein zucken. Doch der Schein trügt. Die Texte aus der Feder von Hamed Sino sind alles andere als harmlos.
Sie brachten dir die Nationalhymne bei und bläuten dir ein, dass es gut ist zu leiden für die Heimat. Sie lähmten dich intravenös, sagten, deine Ruhigstellung sei gut für die Heimat. Lass uns ein bisschen tanzen, sagten sie.
Der Song Leyl Wotan für die Heimat etwa handelt davon, dass libanesische Politiker versuchen, junge Leute mit Slogans und Verschwörungstheorien zum Schweigen zu bringen. Da heißt es:
Sie nennen dich Verräter, wann auch immer du deine Heimat verändern willst.
Die Texte von Mashrou Leyla brechen Tabus. Damit ecken sie an. Man wirft ihnen vor, die arabische Sprache zu zerstören.
We are very explicit about what we believe in.
Wir sagen sehr deutlich, woran wir glauben, und wir entschuldigen uns nicht dafür. Das führt zu Problemen. Manche Menschen haben Angst, dass die Macht der Musik Dinge verändern könnte. Nicht nur die Macht der Musik, sondern der Kunst insgesamt.
Sagt Firas Abu Facher von Mashrou Leyla. Ein Beispiel: Mashrou Leyla coverte den Song Clint Eastwood von Gorillaz und schrieb einen neuen Text dazu. 2011, ein paar Jahre später, begann in Ägypten die Revolution und dieses Cover von Mashrou Leyla namens Radan Yaman Afdal wurde zum Song der Revolution, zu einem Song des Aufschreis.
Das hatte überhaupt nichts mit unserer Intention zu tun, als wir den Song schrieben. Aber dieses Beispiel zeigt, dass Musik die Macht hat, Menschen zusammenzubringen, um Gutes oder Schlechtes zu tun.
Die Songs der libanesischen Indie-Band werden in ihrer Heimat kaum im Radio gespielt. Es gäbe momentan sowieso nur wenige Radios im Libanon und viele davon seien englischsprachig oder kommerziell ausgerichtet.
You know, it's the lowest common denominator. What will please the most number of people and upset the least number of people?
Es geht vor allem darum, was gefällt den meisten und verärgert die wenigsten. Aber da wollen wir nicht sein. Das ist doch langweilig.
It's a bit boring, I guess.
Um ihre Songs zu produzieren, kann Mashrou Leyla nicht mit staatlicher Unterstützung rechnen, mit Geld aus Kulturfonds oder Sponsoring. Auch die paar großen Plattenlabels, die es im Libanon gibt, bauen vor allem Musiker auf, welche die vermeintliche nationale Identität hochhalten. Sich im Libanon, einem Land, das keine Infrastruktur für unabhängige Bands hat, einen Weg zu bahnen, sei ein ständiger Kampf, erklärt Firas Abu Facher, Keyboarder und Gitarrist von Mashrou Leyla.
So you always have to be carving out the path.
Man muss ständig nach neuen Wegen suchen, das Rad quasi neu erfinden. Immer wieder aufs Neue. Das ist anstrengend und ich kann verstehen, dass es Menschen gibt, die da die Hoffnung verlieren. Ich habe das Glück, Teil einer Band zu sein, die überall auf der Welt auftreten kann. CD-Aufnahmen macht, tourt. Das haben wir auf unserer Seite.
Die CDs der Band sind nicht in allen arabischen Ländern erhältlich, ihre Konzerte in vielen arabischen Ländern verboten. Die Regierung Jordaniens etwa sagte 2016 kurzerhand ihre Konzerte in Amman ab und beschimpfte die Musiker als Satanisten. Angriffe auf die Band, erzählt Firas Abu Facher, beschränken sich bislang auf verbale Attacken. Von den Fans kann er das leider nicht sagen. Im September 2017 wurden nach einem Konzert der Band in Kairo mehrere Besucher verhaftet, weil sie im Publikum Regenbogenfahnen geschwenkt hatten.
I mean, what happened with Egypt is very sad and it's still something that affects me today, you know. It was a tragedy.
Was da in Ägypten passierte, war sehr traurig und das beschäftigt mich heute immer noch. Das war eine Tragödie, komplett unfair und es fühlt sich furchtbar an, dass Leute ins Gefängnis kamen, nur weil sie dein Konzert besucht haben. Das ist beängstigend und einfach nur traurig.
Zeigt sich Firas Abu Facher nachdenklich. Er und seine Kollegen von Mashrou Leyla hatten nach dem Konzert ein Auftrittsverbot für Ägypten bekommen und waren in einem Social-Media-Statement deutlich auf Distanz zur homophoben Programmatik der ägyptischen Regierung gegangen. Ein herber Rückschlag, könnte man meinen. Doch der Rückhalt und die Unterstützung der Band seitens der Fans wurde nur noch größer. Ganz egal, wer versucht, ihnen Steine in den Weg zu legen, die vier Musiker genießen in ihrer Heimat Kultstatus. Ihre Popularität wächst auch in Europa und den USA. Über 500.000 Fans hat Mashrou Leila mittlerweile auf Facebook. Wo sie auftreten, sind ihre Konzerte notorisch ausverkauft. Weltweit. Und im Publikum singen und tanzen nicht nur Araber, sondern eine junge, multinationale Fangemeinde, die oftmals gar kein Arabisch versteht.
Ich schaue bei unseren Konzerten besonders gerne Leuten zu, die kein Arabisch verstehen und trotzdem mitsingen. Natürlich nur dem Klang nach. Sie haben keine Ahnung, was sie da singen. Aber das ist ein sehr emotionaler Moment. Die Leute fangen an, über den Tellerrand zu schauen, in der Musik und der Kunst generell. Unser Publikum wird immer bunter.
Und obwohl ihre Themen universell sind, haben Mashrou Leila angefangen, auch Lieder auf Englisch zu schreiben. Firas Abu Fakher:
We think that at some point some messages should be delivered in English. Sometimes you want people to understand what you're saying.
An einem gewissen Punkt müssen manche Botschaften auf Englisch übermittelt werden. Manchmal willst du, dass die Leute verstehen, was du singst.
In those cases we will use the language that we think is the best one, you know. You and your
Cavalry etwa ist eine Ode an den Mut, weiterzukämpfen, obwohl die Chancen zu gewinnen schlecht stehen. Cavalry ist ein Statement gegen repressive Systeme in der Welt. Es geht darum, dass man sich nicht abbringen lässt, den Machthabern die Wahrheit entgegenzurufen, schreiben Mashrou Leila auf Instagram. Und Firas Abu Fakher ergänzt:
Challenging, you know, that's the whole point of art for me.
Kunst ist immer herausfordernd. Freie Meinungsäußerung, Redefreiheit sind herausfordernd. Aber das ist mein Recht. Es ist mein Recht, die Meinung anderer Menschen herauszufordern und ihnen zu sagen, nein, so sehe ich die Welt nicht. Das ist mein Recht. Und dieses Recht müssen wir uns bewahren.
That's my right. And I think that the opportunity to keep that intact is very important.
Die libanesische Indie-Band Mashrou Leila. Bandmitglied Firas Abu Fakher hat Musikredaktorin Elisabeth Baureitl Einblick gegeben in seinen Musikeralltag. Jahrelang wurde beklagt, dass es im Jazz nur wenige Frauen gibt. Aber statt sich nur zu beklagen, ist es wohl sinnvoller, die tatsächlich wenigen Frauen aufzusuchen und zum Beispiel danach zu fragen, wie denn ihre Arbeitsbedingungen sind. Mit Blick auf den Frauentag vom nächsten Sonntag lernen Sie in unserem nächsten Beitrag die Pianistin Anicia Kohler und die Saxophonistin Sarah Chaksat kennen. Beide sind sie Chefinnen ihrer eigenen Bandprojekte und prägen ihre Musik auch als Komponistinnen. Beide bearbeiten sie das Thema Frau im Jazz, aber auch theoretisch, zum Beispiel in einer Publikation zu den Schaffhauser Jazzgesprächen. Jazz-Redaktorin Anina Salis hat sich mit Anicia Kohler und Sarah Chaksat unterhalten und sie nach den besonderen Herausforderungen in ihrem Alltag als Musikerinnen gefragt.
Ich denke, etwas ganz Typisches, was ich erlebt habe, ziemlich am Anfang meiner Jazz-Karriere war, es war so in einem Jazz-Workshop an der Jazzschule und wir haben da gespielt und waren fertig und dann sagt der Lehrer zu mir am Klavier, endlich mal eine, die nicht spielt wie ein Mädchen. Und damals habe ich gedacht, yes, ein Kompliment. Und dann so die nächsten paar Jahre habe ich mir das wieder schon durch den Kopf gehen lassen und sind dann schon Fragen aufgekommen. Das ist etwas ganz Typisches.
Das erste Mal, dass ich so eine Situation erlebt habe, ist eigentlich 20 Jahre her, habe ich gerade ausgerechnet. Da war ich so 17 und ich war im Vorkurs an der Jazzschule und ich habe einen Blues gespielt. Und als ich fertig gespielt hatte, hat der Lehrer zu mir gesagt, ja, weisst, für Jazz, da braucht man Eier. Und das war so der erste Moment, als mein Geschlecht plötzlich mit Musik in Verbindung gebracht wurde. Und das habe ich in dem Moment eigentlich gar nicht so realisiert, aber so im Nachhinein war das irgendwie schon etwas, was mir so ein bisschen einfährt.
Die Saxophonistin Sarah Haxat und die Pianistin Anicia Kohler. Zwei Schweizer Jazzmusikerinnen, die gerade mit neuen Platten auf sich aufmerksam machen. Und beide sind auch kulturpolitisch aktiv. Sarah Haxat hat in den letzten 3 Jahren die Jazzgespräche im Rahmen des Schaffhauser Jazz Festivals kuratiert. Letztes Jahr hat sie die Frauen im Jazz zum Thema gemacht. Die Erkenntnisse dieser Podiumsgespräche wird Sarah Haxat bald veröffentlichen. Und involviert in die Erstellung der Publikation war auch Anicia Kohler. Einige Zahlen aus dieser Publikation. Etwa 40% aller Schülerinnen und Schüler an den Vorkursen sind junge Frauen. Allerdings ist der Anteil der Frauen an den Jazz-Hochschulen, also in der professionellen Abteilung, dann nur noch 24%. Und noch geringer ist dann der Anteil Frauen, der tatsächlich auf den Schweizer Bühnen spielt. Als Beispiel, 6 Frauen spielen am nächsten Jazzfestival Schaffhausen, das ist die Werkschau des Schweizer Jazz. 6 Frauen habe ich gezählt von insgesamt 52 Musizierenden, das sind gerade mal 11%, wenig, aber nicht schlecht im Vergleich. Oft sieht man an Jazzkonzerten keine einzige Frau auf der Bühne. Warum verschwinden diese Frauen? Sarah Haxat.
Das Alter, wo man sich entscheidet, welche Berufslaufbahn man einschlägt, ist sehr oft damit verbunden, was für Vorbilder man hat. Und im Jazz ist es zurzeit einfach so, dass es zum Beispiel an den Hochschulen nach wie vor keine einzige Dozentin gibt für ein Hauptfach, für ein Instrument. Und genau solche Beispiele sind eben wahnsinnig wichtig, dass man als junge Frau weiß, ah, okay, diese Frau, die macht das auch. Es ist also ein möglicher Weg, den es überhaupt gibt, einzuschlagen. Und wenn dieser gar nicht da ist, dann ist es schwierig, sich das vorzustellen.
Ist es manchmal auch unangenehm, die einzige Frau im Team zu sein? Das Stichwort vielleicht auch Freunde, die zusammen Musik machen und dann kommt eine Frau dazu. Anicia Kohler.
Ich denke, es gibt da sicher bestimmte Hürden. Ich habe ein Beispiel erzählt mit den dreckigen Witzen, die man nicht erzählen darf, wenn eine Frau dabei ist. Das ist klar, dass das Folgen hat und dass man vielleicht möglicherweise lieber unter sich ist. Aber für mich jetzt als Frau, ich habe es nie als Nachteil empfunden, eine Frau zu sein unter Jazzmusikern. Bei den Musikern und Musikerinnen, da spielt man einfach.
Also sobald es um ihr Instrument geht, fühlen sie sich total integriert?
Ja.
Wie ist das mit den Hörerwartungen? Wie ist das mit dem Publikum? Wenn man da eine kreischende Gitarre spielen hört oder ein erdiges Saxophon, ist es ja eigentlich immer noch so, dass man einen Mann erwartet und die Frau dann vielleicht als, ja, als Hörerin oder als Objekt, die umgarnt wird.
Ich sehe das überhaupt nicht als Problem. Die Frauen, die kommen und die spielen. Und je mehr die spielen, umso mehr sieht man die. Es gibt ja jetzt auch zum Beispiel beim Swiss Jazz Orchestra zunehmend auch Frauen, die auf der Bühne stehen. Sobald man die ein-, zweimal sieht, überlegt man sich das gar nicht mehr.
Es ist also eine Frage der Zeit, das wird alles kommen. Nur die Entwicklung, auch wenn die Leute sehr offen sind, von Veranstaltern zu Musikern, freuen sich alle, wenn Frauen mittun. Auch wenn diese Haltung sehr offen ist, verändern wirklich, tut sich sehr wenig oder langsam?
Es verändert sich schon etwas. Es ist Thema, wir sprechen heute darüber und es wird auch aktiv angegangen. Gerade das Beispiel Swiss Jazz Orchestra, dass sie jetzt regelmäßig Frauen dabei haben, ist ja wirklich schon eine Veränderung und auch ein Zeichen, dass sie das sehr ernst nehmen. Es ist eine Big Band, die natürlich auch aus einem Umfeld entstanden ist von Freunden, die zusammen studiert haben, die auch ihre Kumpels jeweils fragen zum Spielen, und das sind über längere Zeit vor allem Männer. Ich habe dann anlässlich der Jazzgespräche mit Lukas Töni auch zu diesem Thema geredet und ihn auch darauf angesprochen, wieso so wenig Frauen dabei sind. Und das haben sie sehr zu Herzen genommen und dann auch diskutiert und sind das jetzt auch dabei zu verändern.
Ich bin zu so vielen Debatten über Frauen im Jazz eingeladen worden in den letzten 2 Jahren, dass ich ehrlich gesagt zugeben muss, ich brauche eine Pause. Das hat mir Marie Krütli geschrieben, als ich sie angefragt habe, mit uns zu diskutieren. Die Jazzpianistin aus der Westschweiz ist da nicht allein. Die meisten oder alle Musikerinnen möchten natürlich lieber über ihre Musik reden, wie ihre männlichen Kollegen ja auch. Und trotzdem reden wir heute zusammen. Warum ist es Ihnen wichtig, Anicia Kohler?
Ich glaube, das, was Marie anspricht, ist, sie wird als Musikerin Bindestrich wahrgenommen. Sie ist Musikerin Frau und das ist etwas Spezielles. Das soll es nicht mehr sein. Und das verstehe ich so gut, dass man da irgendwann genug hat, immer nur auf diesen Bindestrich quasi reduziert zu werden, auch wenn es eine doppelte Funktion ist. Ja, und das ist eben auch etwas, was ich glaube, je mehr Frauen auf der Bühne stehen, umso weniger interessant wird dieser Bindestrich dann sein. Und dann sind es einfach Menschen, die Musik machen.
Haben Sie den Eindruck, Sie machen anders Musik, weil Sie in der Minderheit sind?
Das ist eine Frage, da gehe ich die Wände hoch. Ich mache einfach Musik, ich mache doch nicht weibliche Musik. Das ist etwas, ich ertrage das kaum, wenn ich das gefragt werde. Ja, wie schreibst du denn Musik und komponierst du auf eine weibliche Art? Ich habe keine Ahnung, was ist das, eine weibliche Art? Ich schreibe einfach Musik.
Ja, ich schließe mich da an. Also ich stelle dann immer die Gegenfrage, wie stellst du dir dann die weibliche Musik vor?
Und was kommen da für Antworten?
Das frage ich dich jetzt.
Tatsächlich, die Frage ist sehr interessant. Da kommt man so an diese Klischee-Vorstellung von, ach, du spielst wie ein Mädchen, die wahrscheinlich noch irgendwo rumgeistern. Aber ich wollte eigentlich eher auf diese Minderheitenfrage zu sprechen kommen, weil man verhält sich anders, wenn man in der Minderheit ist. Das ist ein Fakt.
Ja, ich kann da auch nur für mich sprechen, dass ich einfach Musik mache, die mir Spaß macht. Und da finde ich es viel schwieriger, gute Musik zu machen, als eine Frau zu sein.
Ich würde gerne noch ergänzen, ich glaube, als Jazzmusiker und Jazzmusikerin ist man sowieso eine Minderheit. Jeder muss sowieso seinen eigenen Weg finden, sein eigenes Ding. Es gibt keine vorgeschriebene Bahn, auch für Männer nicht.
Noch so eine provokative Frage. Hilft der Sonderstatus Frau manchmal der Karriere?
Ich glaube nicht. Es ist eher so, also für mich kann einfach für mich reden, dass dadurch, dass man halt eben in der Minderzahl ist, sticht man auch heraus als Frau, wenn man Jazzmusik macht. Und es sind vielleicht auch mehr Blicke auf einen gerichtet und man schaut vielleicht auch noch genauer hin. Und das erzeugt auch einen gewissen Druck, vor allem für mich. Das letzte Album, bevor es rauskam, da hatte ich teilweise wirklich großen Druck verspürt. Was ist, wenn das jetzt ein Reinfall wird? Wenn das Album total am Zeitgeist vorbeigeht, dann ist die Kritik irgendwie, empfinde ich die nicht nur für mich persönlich, sondern ich stehe irgendwie auch so noch für die Frauen. Das ist so ein Gefühl, das so mitschwingt. Und irgendwie so ein bisschen auch in einer Verantwortung, obwohl das eigentlich gar nicht sein muss. Natürlich nicht. Das ist auch nicht rational. Aber von dem her würde ich sagen, es hilft definitiv nicht der Karriere.
Also da würde auch wieder diese Bindestrich-Funktionalität anspringen, die Anicia Kohler erwähnt hat, dieses Musikerin-Frau.
Ja, ich möchte hier noch etwas ergänzen, weil ich das noch interessant finde von der Entwicklung. Als ich das erste Album mit dem Orchester rausgebracht hatte, da gab es viele Reviews und ich würde sagen, in fast allen Reviews gab es eine Anspielung auf mein Geschlecht. So oft, dass da sogar ein Trinkspiel in meiner Band entstanden ist. Und Musiker von meiner Band haben sich auch schon auf die neuen Reviews vom zweiten Album gefreut, auch auf das Trinkspiel. Und da gab es fast keine Anspielung mehr aufs Geschlecht. Das sind 3 Jahre. Und das war gut für mich, das zu sehen. Dass es wirklich um die Musik geht und es wird über die Musik geschrieben. Das finde ich eigentlich eine sehr erfreuliche Entwicklung, die auch zeigt, dass wirklich etwas passiert.
In diesen 3 Jahren sind ja auch gesellschaftspolitisch so einige Dinge ins Rollen gekommen.
Und das macht natürlich viel, man wird achtsamer und diese Entwicklung finde ich sehr wichtig.
Es fällt auf, dass Jazzmusikerinnen kaum je als Sidewomen auf der Bühne stehen, also als Begleiterin. Sie sind häufig Bandleaderinnen, Komponistinnen, Sie beide ja auch, Sarah Haxat und Anicia Kohler. Sind Sie denn Bandleaderin geworden, weil Sie sonst nicht zum Spielen gekommen wären oder nicht genug zum Spielen kommen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube auch, dass es so Typen gibt, die eher Bandleader sind, die gerne ihr eigenes Zeug machen. Ich gehöre definitiv zu diesen Musikerinnen oder Musikern. Das ist mal das eine. Das andere ist, für mich persönlich war es schon auch so, dass ich gerne in Big Bands gespielt hätte und ich die Gelegenheit nicht so hatte. Ich war einfach nicht so in dieser Szene.
Stichwort Big Band, da gehört noch die Tradition der Militärmusikkapellen rein.
Ja, ins das
Thema.
Ist ein Aspekt, oder, dass sich natürlich viele auch über die Militärmusik kennengelernt haben. Also, das finde ich eine ganz natürliche Entwicklung, ganz normal.
Aber da sind natürlich die Frauen einfach außen vor.
Wir sind einfach, ja, genau. Das heißt, in diesem Bereich ist man natürlich ausgeschlossen.
Woran könnte es denn liegen, dass es kaum Sidewomen gibt in der Schweizer Szene, Anicia Kohler?
Ich merke in meinem Netzwerk, in meinen sozialen Netzwerken, dass es immer mehr Sidewomen gibt. Es gibt aktuell wirklich einige tolle Bassistinnen, die unterwegs sind mit mehreren Bands. Ich glaube, das wird sich organisch entwickeln, wenn mehr Frauen da sind. In meinem persönlichen Fall ist es auch so, ich habe schon immer leidenschaftlich gerne Musik selber geschrieben und hatte den Drang, diese aufzuführen. Und dazu kommt, dass ich ziemlich rasch nach dem Abschluss meines Studiums Kinder bekommen habe. Und das ist dann auch wieder so ein Thema, das wahrscheinlich dazu führt, dass es einfacher ist für mich, wenn ich die Kontrolle über meine eigenen Projekte habe.
Bleiben wir doch gleich bei diesem Thema. Sie sind gemeinsam mit Ihrem Partner, der ebenfalls Musiker ist, Eltern von 2 Kleinkindern. Wie machen Sie das?
Wir haben so ein kompliziertes System, wie alle in der Schweiz, die beide berufstätig sind und Kinder haben. Ja, genau. Dort muss ich sagen, dort war es dann schon spannend. Ich habe vorhin gesagt, ich habe nie einen Nachteil verspürt, dass ich Frau bin und Musikerin. Aber sobald ich schwanger war und dann ein Kind bekommen habe und dann das zweite, habe ich beobachtet, mein Mann wird gefragt, wie läuft's mit der Musik? Und ich werde gefragt, wie läuft's mit den Kindern? Und das ist dann schon interessant. Und da beschuldige ich auch nicht die Leute, die mich das fragen. Ich spreche gerne über meine Kinder. Sondern ich sehe da ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und ich habe mir das überlegt, ja, jetzt bin ich schwanger und ich bekomme dann ein Kind. Und dann bin ich die zu Hause bleiben muss. Ich muss den Mutterschaftsurlaub machen. Ich falle aus. Was bringt das mit sich? Kann ich überhaupt Konzerte planen? Ich weiß ja gar nicht, wie lange es mir wie gut geht. Ich meine, ich habe mich für die Kinder entschieden. Alles ist okay und das gehört dazu. Aber das war wirklich so, die Schweiz verordnet mir, ich muss zu Hause bleiben und mein Mann nicht. Der konnte einen Monat nach der Geburt eine CD aufnehmen.
Ganz konkret, wann haben Sie wieder begonnen zu arbeiten und wie haben Sie das gemacht?
Also beim ersten Kind war es so, dass ich so ganz legal 8 Wochen nach der Geburt wieder ein Konzert hatte. Und da ich ja sowieso Schreibtischtäterin bin aus Leidenschaft, habe ich ganz viel Musik geschrieben und ganz viel auch aufgegleist Projekte, die ich jetzt immer noch verfolge. Und beim zweiten Kind habe ich mir das wirklich vorgenommen, so eine Kompositionsauszeit. Und da habe ich tatsächlich auch mitten in der Nacht Stücke geschrieben und ja, diese dann umgesetzt.
Noch gibt es wenige Frauen im Jazz, Jazzmusikerinnen. Wie soll das sich ändern? Darüber reden wir gerade. Veranstalter müssen aktiv nach weiblichen Akteuren suchen. Das wird als häufige Maßnahme, wie man ansetzen könnte, gefordert. Anicia Kohler, Sarah Haxat, warum ist das wichtig? Man könnte ja auch sagen, können sich die Frauen nicht einfach selber bewerben, so wie alle anderen auch?
Es ist wichtig, dass man die Frauen sichtbar macht. Die Jazzmusikerinnen, vor allem deshalb, weil junge Musikerinnen und Musiker auch diese weiblichen Vorbilder dann sehen und hören können.
Ich glaube, worin wir uns wahrscheinlich einig sind, ist, dass es nicht ein Problem der Frauen ist, sondern es ist ein gesellschaftliches oder eine gesellschaftliche Herausforderung, sagen wir, dass wenige Frauen auf der Bühne stehen. Und das kann ja auch bedeuten, dass verschiedene Akteure diese Herausforderung versuchen zu lindern, statt nur den Frauen die Verantwortung zu übergeben, sie sollen sich melden. Das hat jemand auch gesagt, eine Veranstalterin, es ist eine unglaublich spannende Arbeit, diese neuen Stimmen zu finden und ihnen eine Chance zu geben, weil man da vielleicht in Bereiche vorstößt, die man vorher noch gar nicht kannte. Und das hilft dann auch der Musik, das macht sie vielfältiger und reicher.
Zum Schluss noch die Frage, es gibt andere Länder, die sind schon ein bisschen weiter. Was können wir da lernen?
Ich war gerade vor 2 Wochen an einem Kongress in Belgien, wo das auch Thema war. Da waren 2 Skandinavier, einer von einer Hochschule aus Dänemark und von Schweden. Und die haben ein Projekt, das sie aktiv verfolgen, vorgestellt, in dem sie so Lager, so Camps organisieren für junge, sehr junge Mädchen, Jazzcamps. Und da werden sie gecoacht von Jazzmusikerinnen. Nicht in Anführungs- und Schlusszeichen nur Pädagoginnen, sondern wirklich aktive Musikerinnen von der Szene. Und da haben sie eigentlich sehr große Erfolge, dass diese Mädchen dann auch weitermachen. Auch deshalb, weil sie sehen, andere junge Frauen sind auch an der Musik interessiert. Man vernetzt sich, es gibt eine Community, man ist nicht mehr allein, man geht später an Konzerte voneinander, man gehört dazu. Die, die einem unterrichtet haben, die trifft man dann wieder. Und das ist einfach so eine Szene, die sich dann auch entwickelt. Und die ist eben wichtig. Und ich war selber auch so ein Coach in Bergen letzten September. Und das war wirklich sehr eindrücklich zu sehen, dass viele von diesen jungen Frauen sich auch jetzt für ein Studium beworben haben.
Mit einem größeren weiblichen Nachwuchs werden auch die Schweizer Bühnen von Musikerinnen belebt werden. Und damit wandelt sich auch die Wahrnehmung der Frauen im Jazz hierzulande. Davon sind sie beide überzeugt, die Saxophonistin Sarah Haxat und die Pianistin Anicia Kohler. Und auch wenn es noch einiges an Geduld braucht mit der Erwartungshaltung des Publikums, da ist viel Optimismus und Aufbruchsstimmung zu spüren in der Schweizer Jazzszene.
Die Jazzmusikerinnen und Bandleader Anicia Kohler und Sarah Haxat im Gespräch mit Anina Salis. Die sogenannten Känguru-Chroniken von Marc-Uwe Kling haben sich über rund 10 Jahre hinweg vom Kleinkunstgag zum Berliner Szeneknüller gemausert. Schließlich wurden die Känguru-Chroniken auch über Radio-, Buch- und Hörbuchausgaben zum generationenübergreifenden Kultphänomen. Jetzt hat der Schweizer Filmregisseur Dani Levi das Känguru und die Figur Marc-Uwe auf die Leinwand gebracht. Als familientauglichen Realfilm-Klamauk mit einem perfekt computergenerierten Känguru. Wie es dazu kam und wie man sowas macht, das hat Filmredaktor Michael Sennhauser bei Dani Levi nachgefragt.
Eines Tages steht es einfach da in Berlin vor der Wohnungstür des Kleinkünstlers Marc-Uwe Kling, das Känguru, und klingelt.
Hallo, ich wollte gerade Eierkuchen backen und da ist mir aufgefallen, dass ich vergessen habe, Eier zu kaufen.
Verstehe.
Es geht allerdings keine 5 Minuten, da hat sich das Känguru schon selber zum Mitbewohner erklärt.
Entschuldigung, warum stellen Sie Ihre Sachen in den
Müll? Wollen wir uns nicht duzen, jetzt wo wir zusammen wohnen? Hm?
So, eigentlich ist das mein Wohnzimmer.
Nein, dein. Das sind auch bürgerliche Kategorien.
Dani Levi bei Marc-Uwe Kling hat es einmal einfach an der Tür geklingelt und das Känguru stand da draußen. Wie haben Sie das Känguru kennengelernt?
Leider hat niemand geklingelt, sondern ungefragt die Känguru-Hörbücher angefangen zu hören. Das waren meine Kinder. Das begann mit meiner Tochter, die ist heute 20, aber das war vielleicht so vor 5 Jahren, da war sie 15. Und mein Sohn war damals erst 8 oder 9. Und die haben auf Dauerschleife plötzlich diese komisch quäkige Hörbücher angehört. Und wir waren ja Schlimmes gewöhnt, naja, Schlimmes nicht, Schönes gewöhnt, so muss man sagen, weil wir ja schon viele, viele Jahre Harry Potter Hörbücher von Rufus Beck hoch und runter über viele Jahre, und er wurde quasi nahtlos abgelöst von Marc-Uwe Kling. Und dann haben wir immer gesagt, mach die Tür zu, es hält ja kein Mensch aus und so. Das war irgendwie so am Anfang so ein bisschen, es war einfach anstrengend, das so von Ferne zu hören. Und da habe ich mich manchmal reingestellt zu denen, so ein paar Geschichten mit angehört und habe dann so gesagt, aber das versteht ihr doch gar nicht. also, Entschuldigung, das sind doch politische, gesellschaftliche Inhalte, was kriegt er denn überhaupt mit? Und dann haben die gesagt, ja, wir kriegen genug mit und wir finden es auch wahnsinnig lustig. Also ich war wirklich nicht Fan der ersten Stunde. Und erst als ich dann das Angebot bekommen habe, also sozusagen Stefan Arndt dann wirklich vor der Tür stand, geklingelt hat und gesagt hat, magst du nicht daraus einen Kinofilm machen, weil wir die Rechte von Marc-Uwe Kling bekommen haben, habe ich mich da mal genauer reingekniet. Und dann habe ich dann gespürt, dass das schon echt coole Sachen sind, die er da geschrieben hat.
Das Erstaunliche ist ja, das ist ja eine Art Trickle-Down. Also das war zuerst mal ein Szenezeug, das waren diese Podcasts vor etwa 10 Jahren, also Hörstücke eigentlich. Das hat sich dann wahrscheinlich zunächst unter Studentinnen und Studenten verbreitet, dann ein bisschen weiter in der Szene. Wenn es schon bei den Kindern angekommen ist, also eigentlich schon fast eine Generation übersprungen hat, ist das schon ein Qualitätsmerkmal. Also ich kenne ja nicht viele Sachen, die so funktioniert haben. Bei uns war es wahrscheinlich der Asterix. Also Asterix habe ich über meinen Vater kennengelernt. Und das ist auch so ein Generationenüberspringer.
Ja, es durchläuft so die Generationen, es durchläuft auch die sozialen Schichten. Angefangen haben die Känguru-Chroniken eigentlich aus dem Poetry Slam. Da kommt Marc-Uwe Kling eigentlich her. Also der hat Kurzgeschichten und Gedichte und so weiter in so Poetry Slam-Wettbewerben und Auftritten gemacht. Dann hat er eine, da war er wirklich noch sehr, sehr jung, ich glaube, da war Mitte 20, dann hat er ein so eine Art Kolumne bekommen bei Radio Fritz. Und dadurch hat er seine Hörerschaft erstmal generiert. Und dann kamen erst die Podcasts, glaube ich. Und dann hat er angefangen aufzutreten, ist dann so in alternativen Kleinkunstbühnen, eben wie zum Beispiel der Scheinbar, hat er viele Sachen getestet. Da haben wir dann auch gedreht und hat dann auch, kam dann ins Märchenhof-Theater und hat sich dort sozusagen sukzessive ein Stammpublikum generiert, was ursprünglich, glaube ich, wirklich vor allem studentisch war. Und zwar natürlich linke Studenten, antikapitalistische Studenten, Leute, die irgendwie sich gefreut haben, dass man Nonsens mit Politik machen kann, auf eine gut, kann man so sagen, oder eben Politik auf eine vergnügliche Art präsentieren. Und daraus hat sich dann so eine Welle entwickelt und die Kinder und Jugendlichen, die sich sozusagen das jetzt wirklich zuhauf anhören, die haben einfach Spaß an der Anarchie. Die lieben diese, ich sage jetzt mal, subversive, freche, renitente, ungehemmte und auch fettnäpfchentreterische Figur des Kängurus. Und für die ist es einfach diese Energie des dummen August oder der alten Slapstick-Figuren oder so. Also das hat halt, das entspricht den Kindern sehr stark, weil sie eben, also das Känguru lebt eigentlich auf eine bestimmte Art in der Erwachsenenwelt natürlich das aus, was den Kindern mühsam aberzogen wird. Also das ist ja so, also all diese Impulse, Scheiße bauen und irgendwie frech sein und dazwischenreden und es den Leuten schwer machen und nervig sein und so weiter. All das, wo man oder wo wir als Eltern ja sagen, oh bitte, kannst du dich mal anständig benehmen und was weiß ich, all das, was wir versuchen, sie in die Gesellschaft einzubetten, bricht das Känguru ja systematisch auf und das gefällt den Kindern.
Meine Lieblingsszene ist eine ganz kurze Dialogstelle, dass der Marc-Uwe fragt das Känguru, wo es denn herkommt, wer es sei. Das Känguru sagt einfach so quasi zur Erklärung, es sei Kommunist und fragt zurück, und was bist denn du? Und er sagt Anarchist. Und das macht schon mal Spaß. Und dann kommt diese Überlegung des Kängurus, da können wir eigentlich gute Freunde sein, zumindest bis zum Ende der Revolution. Danach wird es natürlich schwierig.
Ich bin Kommunist.
Aha.
Was dagegen?
Nee.
Und Sie? Was sind Sie so?
Ich bin Anarchist. Gemüse ich dann. Anarchist.
Cool. Dann können wir Freunde sein. Bis zur Revolution. Danach wird's natürlich schwierig.
Ich glaube, das ist genau dieser Überspringer im Humor. Da bleiben wahrscheinlich die Kinder zunächst mal auf der Strecke. Dafür kriegt unsereines dann plötzlich etwas mit, das man nicht erwartet hat.
Ich glaube, da bleiben auch viele Erwachsene auf der Strecke, muss man sagen. Der Humor von Marc-Uwe Kling ist ja oft gar nicht so ein emotional gesteuerter Lacherhumor, sondern das ist ja wirklich ein Humor, wo man eigentlich auch ein bisschen Zeit braucht, darüber nachzudenken und sich die Sachen auch öfter anzugucken oder anzuhören. Er ist ja ein Akademiker eigentlich. Er kommt aus der, ich glaube, er hat Kunstgeschichte und wie auch immer studiert. Weiß ja auch nicht. Er ist eigentlich ein ziemlich intellektueller, verkopfter Typ auch und hat halt trotzdem diese fast schon infantile, anale Seite an ihm, die ihn dazu führt, Geschichten auf so eine ganz griffige, vergnügliche und auch manchmal sehr platte Art zu erzählen. Und dieses Herunterdezimieren oder dieses Herunterbringen von komplexen Inhalten in so populäre Formen, das kommt einfach super an.
Erinnert eigentlich wieder an die Karriere von Asterix, die Lateinlehrer gelesen haben, intellektuelle Eltern ihren Kindern gegeben haben, mit der Betonung, das musst du im französischen Original lesen, war uns als Kindern natürlich völlig wurscht. Und gleichzeitig haben sie im Film dann auch die Verweise auf diese Art Humor, diesen direkten anarchischen Humor mit Bud Spencer und Terence Hill, also offenbar ist das Känguru ein großer Fan der beiden und bezeichnenderweise ein großer Fan der beiden in der deutschen Synchronfassung. Das ist ja noch einmal eine komplett andere Welt als die Originalfilme der beiden. Das ist dann schon sehr deutsch und gleichzeitig sehr Kasperle und ein bisschen Augsburger Puppenkiste. Eigentlich der ganze Plot des Films lebt ja von solchen ziemlich eindimensionalen, klar erkennbaren Figuren.
Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Also ich habe ja jetzt mehrere Jahre mit Marc-Uwe Kling erst an diesem Drehbuch gearbeitet. Also er war ja schon sehr strenger Hüter des Grals. Also er wollte wirklich von seinem Baby, den Känguru-Chroniken, erstmal auf der Buchebene überhaupt nichts abgeben. Also er hat von Anfang an gefordert, dass er das Drehbuch schreibt und wie konsequent er auch wirklich ausschließlich das Drehbuch schreiben wollte. Das wusste ich natürlich von Anfang an überhaupt nicht. Also er war wirklich während der ganzen Drehbuchzeit hemdsärmlich dran und ich habe lange Zeit gehabt, ihn jetzt kennenzulernen. Und dabei habe ich tatsächlich festgestellt, das stimmt schon, was Sie sagen, er ist ja jung, er ist Mitte 30 jetzt. Er ist ein Visionär, er hat tatsächlich auch ein gutes Gespür für was in der Gesellschaft abgeht. Er ist auch wirklich auch ein Digital Native oder wie heißen die? Ja, genau, er gehört in diese Zeit, aber er hat eine extrem alte Seele. Also die Referenzen, die er hat, gleichen einem Menschen in unserem Alter. Also irgendwie, er wirkt so, als hätte er die 70er, 80er, 90er Jahre erlebt. Er hat Referenzen in sowohl filmgeschichtlich wie auch kulturpolitisch, wie auch teilweise in seiner Sprache oder eben auch in diesem schwarz-weißen, manchmal etwas eindimensionalen Denken, die total zurückgehen, die eigentlich überhaupt nicht ins Heute gehören. Und das ist lustig, dass er mit dieser Retro-Arbeit, die ich manchmal so empfinde, offensichtlich ein großes Publikum findet, was eben auch irgendwo Retro ist. Und wir haben uns da, was den Plot des Filmes betraf, einmal in diese Liebe für die Filmerbschaft oder für die Filmtradition gefunden. Da gibt es ja ganz, ganz viele Verweise für Filme, die aber nicht in den letzten 5 Jahren, sondern in den letzten 20, 30 Jahren gemacht wurden. Zu Big Lebowski und zu Pulp Fiction und was weiß ich. Also jemand, der sich ein bisschen mit Filmen auskennt, hat da eine ganz gute Zeit, weil er unglaublich viel entdeckt.
Weil das Känguru und Marc-Uwe zum Beispiel einmal einen Teppich in die Chefetage hochschleppen und den ersetzt haben wollen. Das ist Big Lebowski, ganz klar.
Genau, ja. Alleine schon, wie Marc-Uwe in der Wohnung rumschlurft mit seinem Morgen- oder Bademantel, ist ja auch The Dude und so. Also da ist natürlich viel Liebe auch für die Coen Brothers oder eben auch für bestimmte Tarantino. Wie auch immer, es gibt eine ganze Menge Sachen, die da drin sind. Und es war auch unsere Affinität zu einer Erzählung in einer Art Comic-Style. Also wir hätten ja quasi auch aus den Känguru-Chroniken eher so eine sozialrealistische Einbettung machen können in ein vielleicht moderneres und aktuelleres Berlin mit einem vielleicht noch etwas, ich sage jetzt mal, moderneren Plot. Und wir haben uns dafür entschieden, tatsächlich etwas zu machen, was eigentlich eher so die Marvel-Studios machen, wo wir gesagt haben, wir erzählen eine leider nicht mehr oder permanent weniger dystopische Zukunftsvision einer Verschwörung der rechtsnationalen, rechtspopulistischen Parteien Europas in Berlin, die sich sozusagen in das linke Kreuzberg mitten in den Görlitzer Park hineinsetzen. Einen Twix Tower heißt er bei uns, bezieht sich natürlich auf Trump Tower, einen Twix Tower dort erbauen und eine Parteizentrale aller rechtsnationalen Parteien dort mitten in Kreuzberg installieren. Diese dystopische Weltverschwörungsidee kommt natürlich eigentlich aus den Comics irgendwo. Und das hatten wir das Gefühl, passt eher zu den Büchern und eher zu den Geschichten, als wenn wir jetzt realistischer und trockener gewesen wäre.
Ich glaube, das braucht man auch. Je simpler die Geschichte ist, je eindimensionaler die Figuren sind, die um Marc-Uwe und das Känguru herum auftauchen, desto eher kann man sich eben auf die Details konzentrieren und kann die auch wirklich genießen. Ich habe mich dann aber schon gefragt, das Känguru selber ist perfekt. Das ist eine Motion-Capture-animierte Figur, auch wirklich State-of-the-Art. Also das steht keinem der großen amerikanischen Filme nach. Das Känguru wirkt extrem lebensecht. Wie haben denn die Schauspieler da gespielt? Der Darsteller des Kängurus, das ist ein Stuntman im grünen Ganzkörperanzug, und der stand denen gegenüber während der Dreharbeiten?
Genau, also der musste nicht grün sein. Das ist das war ein sogenannter Motion Capture Suit. Das heißt, das ist ein Overall, der mal schwarz, mal blau. Der hatte sozusagen an allen Gliedmassen, nicht ganz an allen, aber an den meisten Gliedmassen, einen sogenannten Bewegungsaufzeichner. Also sein gesamter Bewegungsapparat, jede einzelne Bewegung seines Kopfes, seines Halses, seiner Finger, seiner Arme wurde quasi erfasst. Und Trickster, die Firma, die dann das Känguru animiert hat, war natürlich am Set dabei, und es gab so bestimmte Dinge, wo die gesagt haben, ups, das könnte teuer werden, da würde ich vorschlagen, anstatt hinter dem komplizierten Metallzaun durchzulaufen, läuft das Känguru vielleicht lieber davor durch, weil das wird wirklich super schwierig, das freizustellen. Aber ansonsten hatten wir alle Freiheiten, und die Schauspieler, die mit dem Känguru gespielt hatten, hatten eben genau auch diese volle Energie am Dreh, und das ergibt eben auch diese Realität.
Das ist eigentlich die Arbeit des Comiczeichners, von Panel zu Panel.
Genau, und das war auch das, wo ich dann auch ganz schnell die Angst verloren habe, weil ich habe gemerkt, je konkreter es wird und man wirklich genau definiert in jeder einzelnen, fast in jedem Frame, wie das Känguru reagieren könnte, eben auch alles mit einberechnet, auch was sie sagen, unvermutet. Also, weil das Schwierigste an einer computeranimierten Figur ist ja, dass sie eben voll kontrolliert entsteht. Während der Mensch, der Schauspieler, ja nicht voll kontrolliert ist. Er ist fehlerhaft, er ist impulsiv, er hat Reflexe, die er teilweise überhaupt nicht kontrollieren kann. Er ist mal besser, mal schlechter. Er ist halt Mensch. Und das alles, was im Computer entsteht, ist eben super teuer und ist voll kontrolliert. Und da ging es jetzt quasi darum, die Perfektion in der Unperfektion zu packen. Also sozusagen eine Figur zu entwickeln, die eben spontan und impulsiv reagiert, aber es ist eben entworfen worden. Und das freut mich sehr, dass Sie das so empfunden haben, weil das war wirklich eigentlich die letzten 8 Monate mein Leben.
Die Känguru-Chroniken nach Marc-Uwe Kling, verfilmt von Dani Levy. Sie sind ab heute auch in den Schweizer Kinos zu sehen. Und das war's für heute hier in Künste im Gespräch. Einblick erhalten haben wir in das Funktionieren einer Band im Libanon, der Band Mashu Leila. Vorgestellt haben wir 2 Jazzmusikerinnen, die zugleich auch Bandleaderinnen sind, Anissa Kohler und Sarah Jaksat. Und kennengelernt haben wir zuletzt ein Känguru mit politischem Bewusstsein und erklärt, wie dieses Känguru auf die Leinwand kommt. Produktion Michael Sennhauser, Technik Raphael W. Zehnder, mein Name Bernhard Senn. Aktuell werden immer mehr Veranstaltungen wegen der Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus abgesagt. Im Sport, in der Politik und auch in der Kultur. Was aber bedeuten diese Absagen, speziell für die Kulturschaffenden? Viele von ihnen arbeiten ja freischaffend. Wer kommt für die entstehenden finanziellen Einbußen auf? Darüber diskutieren wir morgen hier im Kontext um 9 und um 18 Uhr. Hören können Sie uns auch online ab heute Abend schon unter srf.ch/kultur.
SRF 2 Kultur. Kontext. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch/kultur.